kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin und liebe Kongressbesucherinnen und Kongressbesucher, wir sind weiter hier im Cruise Center Altona und der Kongress tanzt immer noch und ich habe einen Gesprächspartner von Berenberg Asset Management bei mir. Herzlich willkommen, Christian Bettinger. Grüß Sie.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Bettinger, Sie sind Anleihenmanager und wir reden über eine Anlageklasse, die mal viele Jahre gar nicht so interessant war, weil wir in einer Negativ- oder Nullzinsphase waren. Haben Sie denn in den letzten Jahren gespürt, dass der Inflationsschock und die Zinsanhebung danach Ihrem Berufsbild nochmal starken Aufstieg verliehen haben und dass Sie jetzt eine andere Rolle spielen als vor wenigen Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Es war viele Jahre so im Negativzinsumfeld, dass man bei Anlagevorschlägen, bei Pitches schlichtweg als Fixed Income Manager nicht mitgenommen wurde. Anleihen waren, ja, stinklangweilig. Dann haben wir das doch krasse Jahr 2022 gehabt, wo es zu großen Verlusten auf der Anleihenseite kam. Auch da waren wir nicht besonders beliebt. Aber seitdem wir endlich wieder Zinsen haben, seitdem wieder Risikoaufschläge auf den Unternehmensanleihen stehen, merken wir, dass wir deutlich mehr nachgefragt werden, dass Kunden nach Alternativen suchen, speziell auch zu Small Cap und Mid Cap Aktien. Und dass man auf einmal wieder beim Kunden gern gesehen ist. Mhm.
Und Berenberg Asset Management, großer europäischer Asset Manager. Wie lässt sich sozusagen Ihr Segment im Gesamtkonzert von Berenberg Asset Management ansiedeln?
Ja.
Wie groß sind Sie? Und wie ist vielleicht auch das Volumen des Segments, das Sie managen, gewachsen in den letzten Jahren?
Ja, sehr gerne. Bei Berenberg gibt es zwei große Bereiche im Asset Management. Das ist einmal der Aktienbereich des Equities, wo wir einen sehr großen Fokus haben auf Small Cap, auf Mid Caps, auf Micro Caps. Und es gibt eben den Multi-Asset-Bereich, zu dem auch das Fixed Income Team dazugehört. Wir sind 8 Personen. Wir kümmern uns hauptsächlich um die Themen Euro, Euro-Zinsen, Euro-Unternehmensanleihen, eben aber auch Emerging Markets. Und wenn wir uns das Fixed Income Team angucken, reden wir von Assets von ca. 2 Milliarden Euro. Und wir konnten in den letzten Jahren stetig Zuwächse dort verzeichnen.
So, und jetzt sieht der Anleihenmarkt, liebe Hörerinnen und Hörer und vor allen Dingen liebe Aktienfüchse, die Kapitalmarktsituation ja immer ein bisschen anders als der Aktienmarkt. Was mich vor allen Dingen gewundert hat, ist, dass als der Aktienmarkt angefangen hat, mögliche Zinssenkungen zu feiern, der Anleihenmarkt überhaupt nicht reagiert hat. Und dann gab es nur im letzten Jahr, November, Dezember mal so ein paar Zuckungen und diesem Jahr auch so ganz punktuell. Aber der Anleihenmarkt lässt sich von dieser Zinssenkungseuphorie nur schwer anstecken. Ist das auch Ihre Beobachtung? Und was sind denn sozusagen jetzt aktuell in der Wetterlage die Bewegungen, die Sie handhaben müssen und die Sie dazu zwingen, ja, in Ihrem Portfolio auch taktische Umstellungen vorzunehmen?
In meinem Aspekt würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Die Risikomärkte, die Märkte für Unternehmensanleihen laufen stur durch. Die Risikoaufschläge werden immer geringer, ob jetzt eine Rezession käme oder nicht, diese Segmente interessiert es tatsächlich herzlich wenig. Da macht man sich wenig Sorgen. Wo wir deutlich mehr Volatilität sehen, sind eben die Zinsmärkte. Und da kann man sich sehr gut von den Geldmarktfuturen ablesen, was denn eigentlich für die EZB und was für die Fed gepreist ist. Und da geht es schon recht wild hin und her. In den Tiefzeiten war weniger als ein Zinsschritt bis Jahresende gepreist. Zwischenzeiten weiß man auch mal 6 oder 7. Also da geht es schon her und man sieht das dann auch in den risikofreien Zinsen. Aber man sieht auch, dass der Markt schlichtweg sich dort uneinig ist. Beispielsweise heute kommt der FED-Entscheid der FED. 1,6 Schritte sind gepreist für heute. Was heißt das? Ein Teil des Marktes denkt, es kommen 25 Basispunkte, der Rest deckt 50. Also auch dort sieht man große Uneinigkeit.
Sie haben gerade ein paar wichtige Aspekte angesprochen, auf die ich nochmal zurückgehen möchte. Nämlich, dass die Kreditaufschläge, die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen, die sogenannten Spreads, immer weiter sinken. Und Sie sagen, dass auch eine konjunkturelle Abschwächung die nicht nochmal nach oben bringen, weil die Unternehmen sich so herausragend gut finanziert haben? Oder wovon hängt das ab?
Ja, also ich glaube, bei Unternehmensanleihen gibt es immer noch viele positive, unterstützende Faktoren und sehr wenige, die ja, zur Sorge raten sollten. Wenn man sich die Unternehmen per se erstmal anguckt, die Bilanzen, muss man sagen, Verschuldungsgrade sind niedrig, es ist viel Cash auf den Bilanzen, die Zinsdeckungsgrade sehen gut aus. Und zeitgleich haben wir ein sehr gesundes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Wir laufen auf das nächste Rekordjahr bei den Neuemissionen bei Unternehmen zu. Wir sehen in den Fundflows, das ist für uns die Nachfrageseite, dass speziell Unternehmensanleihenfonds, sei es Investment Grade oder auch High Yield, eben weiter Zuflüsse sehen. Dort werden die neuen Stücke am Markt benötigt. Das sieht alles gut aus. Das Einzige, was uns etwas zu denken gibt, ist wirklich die Bewertung. Man mag Investment Grade noch als fair bewertet bezeichnen. High Yield finden wir schon inzwischen etwas teuer. Ja. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir uns doch ja nicht so richtig einig sind, ob es noch zum Soft Landing oder No Landing kommt. Da finden wir den Markt etwas sehr sorglos.
Wie ist Ihre Erwartung für die Konjunktur, für das Soft Landing? Und wie ist Ihre Erwartung für die Zinsentwicklung? Sie haben den Konsens gerade so ein bisschen beschrieben, aber vielleicht haben Sie auch eine abweichende Auffassung über die Zinssenkungsschritte.
Ja. Fangen wir mit der Konjunktur an und da haben wir auch erst in den letzten Tagen wieder eine Überraschung in den USA erlebt. Die Surprise-Indizes zeigen wieder nach oben, sind noch im negativen Terrain, aber zeigen wieder nach oben. Also anscheinend scheinen sich wieder einzelne Bereiche der Wirtschaft zu verbessern. Also dort immer noch nicht klar absehbar, ob es wirklich zu einem Soft-Landing kommt. Wenn wir uns die Zentralbanken angucken, ist noch einiges gepreist. Wir sind ein bisschen skeptisch, dass es wirklich so viele Schritte sind. Auch jetzt mit den besseren Makrozahlen in den USA sind wirklich heute 50 Basispunkte notwendig. Man weiß es nicht. Wenn wir uns die Zinskurven angucken, ist es ja immer noch so, dass wir leicht invers sind in den Europa wie in den USA. Die kurzen Zinsen sind höher als die langfristigen. Wir glauben, dass es dann erstmal nötig ist, dass die Kurve sich normalisiert, dass also die kurzen Zinsen wieder unter den langfristigen stehen. Wie wird es unserer Meinung nach passieren? Das kurze Ende wird sich weiter bewegen. Es ist schon viel passiert. In Europa über 80 Basispunkte auf Zweijährigen, während sich vielleicht am langen Ende noch gar nicht so furchtbar viel tut und die Zinsen vielleicht dort bleiben, wo sie sind.
Und die spannendste Frage darauf ist doch, wie Sie sich dann auf der Durationsseite dazu verhalten. Mein Eindruck ist, und das ist jetzt der eines Laien, der in der Nische sitzt und das so ein bisschen beobachtet und letzten Endes Portfolio-Manager befragt, dass eigentlich die Zeit für eine starke Ausweitung der Duration, wenn man auch diese Welle reiten möchte, ja schon so ein bisschen vorbei zu sein scheint. Oder? Oder sind Sie, ich sag mal, strukturell bei Corporate Bonds immer sehr kurz aufgestellt und reiten die Durationskurve gar nicht, die Zinskurve?
Doch, tun wir auf jeden Fall. Und ich glaube, man hätte am Jahresanfang ganz schön daneben gegriffen, wenn man gesagt hätte, man nimmt jetzt viel Duration. Warum? Wir sind im Januar in eine 10-Jahres-Bundesrendite reingegangen von ca. 1,9%. Heute sind wir niedriger als die Höchststände, aber auch noch eine 2,15. Also man hat von der Duration am langen Ende gar nichts gehabt. Wo hat die Musik gespielt? Am kurzen Ende. Und das ist eben auch unser Marktbild, dass wir sagen, die Kurve normalisiert sich übers kurze Ende. Es war opportun, 1- bis 3-jährige, vielleicht bis 5-jährige Anleihen zu kaufen. Da glauben wir, hat man den besten positiven Kurseffekt, wenn es wirklich zur Kurvenpositionierung kommt. Und dementsprechend sind so unsere Portfolien auch durch die Bank weg positioniert.
Also Sie haben dann mit der kürzeren Aufstellung keine Angst, dass Ihnen sozusagen jetzt im Zuge der stetigen Zinssenkungen irgendwann die Möglichkeit, diesen höheren Zins langfristig einzufangen oder einzufrieren, in Anführungszeichen, weiß nicht, ob das der Anspruch in Ihren Portfolios ist, noch zu sichern, sondern Sie bleiben dann quasi kurz.
Wir bleiben mit den Großteilen der Portfolien kurz. Was wir uns aber am langen Ende dazu gekauft haben, sind ultralange Anleihen. Mhm. Das kann die 100-jährige Österreich sein oder die 100-jährige Nordrhein-Westfalen mit einer schönen Konvexität, das heißt Klassiker, niedrige Coupons, ja. Niedrige Kurse zwischen 40 und 50, sodass wir uns hinten noch eine Art Option eingekauft haben, wenn wirklich die langen Zinsen anfangen sollten zu laufen, dass wir dort mitkommen. Aber die große Zinsbewegung zwischen 7 und 10 Jahren sehen wir jetzt kurzfristig nicht. Man kann aber natürlich Portfolien ja schnell beispielsweise über Zinsfuture anpassen, wenn man sieht, es beginnt dort anzulaufen. Ja.
Vielleicht mögen Sie uns kurz was über Ihre Produkte sagen, die Sie im Corporate Bond-Bereich verwalten und die vielleicht auch jetzt so im Zuge dieser wieder steigenden Zinsphase und Sie sagten selber, Sie werden zur Ausschreibung wieder mitgenommen, jetzt so im Zuge des neu erscheinenden Zinsbilds wieder viel interessanter geworden sind. Was sind so Ihre Flaggschiffe?
Ja, also tatsächlich geht es speziell beim Privatkunden relativ weit vorne los. Nämlich einfach, dass man sucht, was gibt es denn als Alternative fürs Tagesgeld, fürs Termingeld, wo kriege ich ein bisschen mehr, wo kriege ich ein bisschen sicherer was, ohne mich nur auf eine Bank verlassen zu müssen. Also da sind tatsächlich die Produkte sehr gefragt, die am kurzen Laufzeitende sich bewegen. Das können kurze Unternehmensanleihen bis 3 Jahre sein. Es kann aber auch tatsächlich ein Fonds sein für Floating Rate Notes, für variabel verzinsliche Anleihen, die eben mit dem Euribor sich immer schnell wieder am Tageszins oder am kurzfristigen Zins anpassen. Das ist das eine. Und es gibt eben auch die Kunden, die sagen, ich möchte mir jetzt den Zins langfristiger einlocken. Und dann sind es bei uns die Basis-Flaggschiffe, so ein klassischer ausgewogener Rentenfonds zwischen Staatsanleihen, Covered Bonds und Investment Grade. Und es gibt auch die Kunden, die sagen, ich habe jetzt aber richtig Lust auf Rendite, mir reicht die 4% nicht. Und da kommt es dann halt manchmal auch zu den Finanzanleihen, wo man sich das jetzt auch langfristiger sichern kann, wo es dann um Renditen zwischen 5 und 6% geht.
Und das ist Ihr Spezialgebiet. Da war schon die Überleitung. Mhm. Sie sagten, wenn Kunden sich nicht mit 4% zufrieden geben, das heißt, das Segment, das wir jetzt gleich besprechen, liefert höhere Renditen.
Dort ist mehr möglich, je nach Aufstellung, genau.
Okay, dann freue ich mich drauf. Vielleicht mal generell bei den Finanzschuldverschreibungen habe ich so ein bisschen die Sorge, dass wir in einem Umfeld sind, bei dem momentan bestes Wetter herrscht. Sie sehen ganz wenige Kreditausfallversicherungsraten oder Versicherungsbeträge, die Sie zahlen müssen, um Ihr Portfolio abzusichern. Sie sagten, die Spreads sind niedrig. Eigentlich sieht alles toll aus. Sie hören von Bankenseite nichts Gravierendes, nichts, dass irgendwelche Kreditportfolio-Teile wehtun. Trotzdem habe ich die Sorge, wenn wir jetzt uns konjunkturell wieder abkühlen sollten und am Immobilienmarkt so die ein oder andere Refinanzierungsrunde kommt, die noch in einer ganz anderen Zinslandschaft aufgelegt worden ist, dass wir schon Irritationen sehen. Und mich würde interessieren, wie Sie das sozusagen antizipieren. Wenn Sie selbst auch sozusagen zum Schluss kommen, wir sind aktuell in einer relativ unproblematischen Lage, dann müssen Sie ja sozusagen Seismografen aufstellen und gucken, von wo können Gewitterwolken aufziehen. Also erste Frage, sind wir aktuell wirklich so wunderbar, in wunderbarem Wetter unterwegs mit Finanzschuldverschreibungen, wie ich es gerade beschrieben habe? Oder sieht es vielleicht doch ein bisschen gräulicher aus?
Ja, ich würde sagen, die Medaille hat zwei Seiten. Wenn man sich die Bankbilanzen, die Quartalsergebnisse anguckt, dann sieht es wirklich sehr lupenrein aus.
Dank der Zinsmarge.
Dank auch wieder der Zinsmarge. Man muss aber auch sagen, dass sie nicht schlecht aussahen in den Jahren, als wir ein Negativzinsumfeld hatten. Und auch dort haben die Banken es dann über Provisionen geschafft, sehr effizient zu arbeiten. Die Zinsen machen es jetzt wieder einfacher. Aber es wäre ja noch viel einfacher, wenn wir wieder eine normale Zinsstrukturkurve hätten. Wobei den meisten Banken die Fristentransformation funktionieren würde. Also von Bilanzseite, von P&L-Seite sieht es tatsächlich nach wie vor gut aus. Wir sehen eben nicht, dass die Problemkredite bei jeder Bank durch die Decke gehen, dass mehr Vorsorge getroffen werden muss. Das stimmt positiv, aber es sind eben genau auch die Aspekte, auf die man gucken muss. Wie gehen Banken mit der Risikovorsorge um und nicht auch nur auf die NPLs zu gucken, sondern auch zu schauen, wie verhält sich denn die Kreditqualität davor? Die Stage-2-Loans, die Stage-3-Loans, wie verschiebt sich das Ganze, um da eventuell was ablesen zu können. CDS, schwieriges Thema, brauchen wir nur ein Jahr zurückdenken, als es um die Credit Suisse ging. Ein Wochenende später hat der CDS-Markt die Deutsche Bank angezählt. Es war nachher ein Quoting-Fehler, ein Handelsfehler. Gott sei Dank ist mit der Deutschen Bank ja nichts passiert. Aber dementsprechend ist es vielleicht ein Indikator, den man sich neben den Aktienmärkten auch noch anguckt, aber besser nicht der einzige. Es gibt einzelne Banken, die man als Monoliner im Immobilienbereich bezeichnen könnte. Eine Pfandbriefbank, eine Areal. Dort sieht man, dass die Ausfälle hochgehen, dass die Risikovorsorge hochgeht. Gleichzeitig haben diese Banken aber auch zum Glück über viele Jahre die Kapitalpolster so ausgestattet, dass die noch einiges mehr verkraften können. Wenn man diesen Banken glaubt im Austausch, sind wir vielleicht noch nicht ganz durchs Tal durch, aber zumindest ist dort die Annahme, dass es nicht mehr viel mehr schlimmer wird.
Und nach vorne raus gedacht, wenn der Schuldenzyklus sozusagen an seine Refinanzierungspeak kommt? Also nehmen wir mal das Bild, das ich genommen habe für 2029, in 5 Jahren. Es gibt viele Refinanzierungen. Viele Immobilien, die refinanziert werden müssen, haben im Wert drastisch abgenommen und haben sich bis dahin noch nicht wieder erholt. Ist das ein Risiko?
Es ist ein Risiko und das sollte man im Portfolio auch berücksichtigen. Also man kann sich zum einen auf Finanzinstitute konzentrieren, die eben sehr ausbalancierte Kreditportfolien haben, wo Immobilien nicht die größte Rolle spielen, wo speziell auch Commercial Real Estate und da vielleicht auch das Thema Office nicht die größte Rolle spielt, weil wir nun mal eine andere Büronutzung haben als noch vor 3 Jahren. Da kann man sicherlich drauf achten. Und ansonsten muss man sich seine Emittenten eben einzeln sehr genau angucken, ob sich irgendwelche Seismografen, haben sie es genannt, irgendwo andeuten, wo es irgendwo zu Schwierigkeiten kommen könnte. Und gleichzeitig, ich habe es erwähnt, die Bewertung ist nicht mehr überall in jedem Segment super attraktiv. Ist es vielleicht auch langsam die Zeit, sich schlichtweg etwas vorsichtiger zu positionieren.
Ist eine wiederaufkeimende Inflation, die in Europa so aus mancher Sicht, meiner persönlichen auch, zu erwarten ist, ein latentes Risiko für Finanzschuldverschreibungen? Oder haben Finanzschuldverschreibungen nicht eigentlich durch einen Inflationssprung und damit durch einen Zinssprung eher gewonnen? Also im Rückblick kann man sagen, wir waren schon eher Gewinner der Inflation, ne?
Ja, ich glaube aber, dass ein Wiederaufkeimen der Inflation für jegliche Anleihen erstmal ein Problem ist. Warum? Die Zinsen steigen mit, es kommt zu Kursverlusten. Und dann habe ich doch lieber eine erste Klasse bei mir, wo ich zum einen solide Bonitäten habe, wo ich gute Bilanzen habe. Das würde ich sagen, habe ich bei Banken und Versicherungen immer noch auf jeden Fall. Und dementsprechend aber auf der anderen Seite, auch das ist für Nachränge der Fall, eine solide Carry, eine solide Rendite drauf habe, die mich eben vor diesen Zinsverlusten etwas schützen könnte. Dann wäre ich deutlich weniger gerne in der Bundesanleihe unterwegs als in der Finanzanleihe.
Nun haben Sie beschrieben, dass die Renditen in Ihrem Segment höher sind. Wir sprechen dann nicht nur über die reine KfW-Anleihe, sondern das ist ja auch eine Bankenanleihe, sondern wir sprechen über Nachränge. Und vielleicht fangen wir nochmal bei dem Tatbestand der Bankschuldverschreibung an. Viele diskretionäre Vermögensverwalter, die eben, ich habe es gerade beschrieben, so ein Mischportfolio haben, da sind viele Corporates drin, aber dann irgendwie so zwischen 20% und 40% auch Finanzschuldverschreibungen drin. Nehmen das rein, weil sie die wahrscheinlich genauso behandeln und genauso glauben zu verstehen wie die anderen normalen Corporate Bonds. Meine These, das sind zwei völlig verschiedene Wissenschaften und jetzt haben wir hier mit Ihnen einen Wissenschaftler sitzen, der die Bankschuldverschreibung analysiert. Wo liegt denn der Hauptunterschied? Was muss man denn als Portfolio-Manager, als Analyst in diesem Bereich sich anschauen und verstehen, um zu wissen, ob so eine Anleihe wirklich fair gepreist ist?
Ich glaube, der erste große Unterschied ist schlichtweg die Regulierung. Ich glaube, da gibt es bei Unternehmensanleihen per se, bei Industrieanleihen nicht besonders viel zu beachten. Die sind alle nach einem Standardformat emittiert, gibt es wenig Unterschiede. Aber gerade das, was sich in der Regulierung tut, das muss man schon bei Finanzanleihen genau betrachten. Beispielsweise ist es so, dass in Australien überlegt wird, die erste Klasse AT1 Coco-Anleihen abzuschaffen, weil man hier schlichtweg den Zweck dort abspricht. So muss man genau in den Blick haben. Und dazu ist es eben so, dass so ein Prospekt von einem Coco, von einer AT1-Anleihe eben mal deutlich länger ist als die klassische Industrieanleihe. Es gibt viele Eckpunkte, die man mehr berücksichtigen muss. Das bedeutet, man muss dort eine genaue Analyse vornehmen. Deutet aber auch, dass man das nicht alles selber machen muss, sondern es gibt ein paar sehr gute vereinzelte Analysten, die sich genau darauf fokussiert haben. Aber es ist deutlich mehr eine Nische als wirklich das Breitengeschäft.
Und wenn ich es so richtig deute, kann man das überschreiben mit dem Satz "Don't try this at home". Das heißt, wenn Sie sich wirklich nicht auskennen, dann lassen Sie die Finger davon. Also Sie müssen als Anleihenallokator, wenn Sie mit Finanzschuldverschreibung arbeiten, die Regulatorik kennen und müssen es wirklich verstehen.
Auf jeden Fall, da macht es absolut Sinn, diversifiziert unterwegs zu sein. Ein bestes Beispiel ist die Allianz-Anleihe. Von letztem Jahr wurde eben nicht gecallt. Ich glaube, der halbe Markt war wirklich überrascht. Hätte man das im Einzelbondbestand gehabt, wären 10% der Anleihe vielleicht weg gewesen. Da macht es absolut Sinn, diversifiziert zu arbeiten, beispielsweise weit über 100 Titeln, um eben zum einen zu diversifizieren, das Risiko dort zu streuen, um aber auch sich genauer die Titel angucken zu können. Und dafür ist unsere Zeit als Portfolio-Manager eben genau gedacht, dass man ausreichend Zeit hat, die Sachen zu analysieren.
Also liebe mittelständischen und Garagenvermögensverwalter, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz und ein ganz wichtiger Punkt. Und mir ist auch wohler, wenn ich da von außen auf das Portfolio schaue, dass ehemalige Berater, die sich dann selbst zum Portfolio-Manager aufschwingen, solche Themen nicht anfassen. Das nur am Rande von meiner Seite. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo sozusagen der Nachhangaspekt, wir haben auf diesem Kongress schon ein Nachhanganleihengespräch geführt, wo der Nachhangaspekt in den Finanzbereich reinkommt, da sprechen wir, glaube ich, von sogenannten Bail-in-Anleihen. Mhm. Richtig?
Korrekt. Und dann?
Und wenn das ganze Geschirr wieder aufgekehrt ist und nicht mehr runterfällt, erklären Sie uns doch mal, was damit eigentlich gemeint ist. Also wir sind, stellen Sie sich vor, wir sind alle keine Banker oder keine Banker mehr. Und Bail-in klingt nach furchtbar schlimmer Rettung in höchster Not. Das klingt nicht sympathisch. Also etwa so hat den gleichen Charme wie Katastrophenanleihen.
Das stimmt, das klingt erstmal gefährlich. Da müssen wir in der Historie etwas zurück. Und zwar an den Rande der Peripheriekrise. Ich glaube, was der Regulierung und auch der Politik nicht gefallen hat, dass einige Banken gerettet werden mussten und das eben mit Steuergeldern und nicht durch die Investoren, die ja eigentlich das Geld damit verdient haben. Die Anleihen der alten Ausstattung hatten schlichtweg nicht die Möglichkeit, mit zur Haftung gezogen zu werden. Speziell im Senior-Bereich gab es keine Möglichkeit, so richtig den Investor an einem Default, an der Insolvenz beteiligen zu lassen. Das hat sich mit der Regulierung seitdem geändert. Es ist eine neue Anleihenstruktur aufgesetzt worden, der Senior Non-Preferred. Wie so schön heißt, ist immer noch eine Senior-Anleihe, trägt aber die Gefahr, dass wenn die Bank abgewickelt werden muss, wenn es zum Notfall kommt, dass man eben mit seinem Kapital dort mithaftet. Aber man muss auch sagen, es gibt noch weitere Kapitalschichten, die vorher haften. Also der Senior Bail-In ist so mehr oder weniger der Letzte, der mithaftet. Es geht los mit dem Eigenkapital, dann kommt der AT1 und der CoCo, die Tier-2-Anleihen, die klassischen Nachrang, und dann ist wirklich erst der Senior dabei. Und dann ist es eben die Aufgabe des Portfolio-Managers, die Emittenten zu selektieren, wo dieses Aufzehren der Kapitalstruktur nach oben möglichst unwahrscheinlich ist.
Wie können wir das risikomäßig vorstellen? Also die Anleihen haben eine höhere Rendite. Wir hängen sozusagen an bestimmten Covenants bei den Banken. Das sind Kreditbedingungen, die in bestimmten Punkten irgendwann gerissen werden und wahrscheinlich auch an sehr variablen Zinssätzen oder Zinsen, die gezahlt werden. Je nach Ertragslage, je nach Erreichen bestimmter Covenants. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz skizzieren, wie sozusagen auch im Vergleich zur normalen Unternehmensanleihe die Zahlungsströme, aber auch die Risikoeinschätzung dieser Anleihen ja anderen Volatilitäten ausgesetzt ist.
Vielleicht fangen wir wirklich mit der Industrie, mit dem reinen Corporate Bond an. Man leiht einem Unternehmen das Geld, dafür gibt es jährlich meistens den Zinssatz und am Ende kommt das Geld zurück und es gibt keine Verlängerung der Anleihe, es ist schlichtweg nach 5 oder 10 Jahren vorbei. Bei den Nachranganleihen gibt es verschiedene Schichten. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Lower Tier 2 angucken, ist es auch so, dass ich eine feste Laufzeit habe, meistens um die 10 Jahre. Aber der Emittent kann das nach 5 Jahren zurückkaufen zu einem fest vorhergelegten Preis. Dafür gibt es einen festen Coupon, der ist auch nicht verhandelbar, der muss gezahlt werden. Also noch ziemlich nah an der Industrieanleihe dran. Wo es etwas exotischer wird, ist dann tatsächlich das Segment der Kokos- oder AT1-Anleihen. Größter Unterschied schon mal, sie sind permanent als Kapital begeben. Es gibt keine Endlaufzeit, sie laufen schlichtweg unendlich weiter. Aber auch hier hat der Emittent nach meistens 5 bis 10 Jahren die Möglichkeit, diese Anleihe zurückzukaufen. Hier ist aber schon der erste Unterschied. Um sie zurückzukaufen und sich zu refinanzieren, braucht der Emittent die Genehmigung des Regulators.
Ja.
Sind die Zinsen prohibitiv teuer oder spricht anderes gegen den Rückkauf, wird es schlichtweg nicht erlaubt. Und auch beim Coupon ist es etwas anders. Wir sind noch nicht in der Dividendenzahlung, es ist immer noch ein Coupon, aber man kann diesen Coupon mehr als Versprechen, statt richtig als Verpflichtung bezeichnen. Warum? Es gibt Metriken, das gibt Kennzahlen, die es der Bank verbieten könnten, den Coupon zu zahlen. Während Corona hat die EZB ja auch drüber nachgedacht, dürfen die Coupons auf Kokos gezahlt werden oder nicht. Es wurde nachher erlaubt, aber dementsprechend ist der Coupon doch etwas unsicherer dort.
Okay, und wie lässt sich sozusagen das Ereignisrisiko beschreiben, dass diese Anleihen wirklich ihren Charakter in dieser Form so stark ändern? Passiert das häufig? Passiert das selten? Passiert es nur in Krisenfällen? Gibt es zum Beispiel in der Historie außer Lehman Krisenfälle, in denen solche Ereignisse verstärkt aufgetreten sind?
Ich würde nicht sagen, dass es fundamental gerechtfertigt aufgetreten ist, aber wo es natürlich ganz klar nochmal rauskam, war während der Credit Suisse-Krise, im März 2023. Dort war es dann ja auch gerechtfertigt, danach war der AT1 der Coco weg. Etwas untypisch hier, weil der Aktionär zumindest einen Teil seines Geldes ja zurückgezahlt bekommen hat. Nichtsdestotrotz preist der Markt manchmal gern diese Risiken fundamental gerechtfertigt oder nicht, aber es ist einfach die Sorge da, dass es zur Konvertierung oder zur Abschreibung kommt. Ganz grundsätzlich muss man aber auch sagen, und es ist dem Regulator wirklich ein Dorn im Auge, dass die meisten Trigger, die diese AT1 bringen, also diese Kapitalquote, wo man quasi in die Haftung geht, viel zu niedrig gewählt sind. Wenn wir uns die Europäische Bank im Durchschnitt angucken, sind das so Kernkapitalquoten zwischen 12% und 14%. Und wenn man mit dem Coco erst ab 5 1/8 mithaftet oder 5 1/4, ist das vielleicht viel zu spät. Es geht ja darum, die Bank am Leben zu halten, mit dem Kapital zu haften, dass es weitergehen kann. Wenn wir so weit unten ist, ist die Bank meistens dann schon über die Wupper. Und das ist die große Kritik, die sicherlich teilweise auch gerechtfertigt ist.
Okay. Wenn Sie jetzt diesen Portfolio-Ansatz als Baustein beschreiben, dann heißt der Fonds, der das abbildet, wie?
Es ist der Berenberg Credit Opportunities.
Und wenn Sie diesen Fonds in Kontext anderer Anleihenbausteine setzen, ja, vielleicht auch in ein Mischportfolio, dann hat dieser Baustein ja ein bestimmtes Verhalten zu Korrelationsverhalten und ein Performanceverhalten in bestimmten Marktphasen. Wie können wir uns das vorstellen? Also ist beispielsweise in Zeiten mal geopolitischer Risiken, da werden Staatsanleihen stärker nachgefragt, je nachdem, wie die Corporate Bonds aussehen, in welcher Branche, leiden die vielleicht eher, weil sie eher verkauft werden. In dem anderen Nachrangeanleihengespräch, das ich geführt habe, haben wir thematisiert, dass diese Anleihen sehr illiquide sind am Markt. Das heißt, sie müssen wirklich schon ein gutes Netzwerk haben. Auch das, liebe Garagenvermögensverwalter, ganz heißes Eisen. Sie müssen ja loswerden können. Sie brauchen ja wirklich einen Markt, an dem Sie dann Ihr Portfolio auch umschichten können. Wie schätzen Sie das ein? Wie würden Sie sozusagen die Rolle dieses Fonds in diesen Kontext stellen?
Ja, also Finanzanleihen sind sicherlich ein Renditetreiber im Portfolio. Das heißt, es verhält sich auch wirklich wie das Unternehmensanleihensegment an sich. Wir vergleichen es eigentlich ganz gerne mit dem Euro-High-Yield-Segment. Wir können für unsere Strategie zeigen, dass wir das Auszahlungsprofil vom Euro-High-Yield-Markt sehr gut nachbilden können. Aber bei besserem Rating, weniger Volatilität und geringeren Drawdowns. Und damit ist es sicherlich eine Überlegung wert, vielleicht mal neben dem High-Yield oder anstatt des High-Yields sowas mit ins Portfolio zu nehmen. Aber es ist ganz klar eine erste Klasse für eine Pro-Risk-Einstellung.
Wo liegen wir renditemäßig etwa?
Genau, aktuell bei 5,3.
Ja.
Liegt aber auch tatsächlich daran, dass wir momentan sehr defensiv positioniert sind. Mhm. Wir haben die mögliche AT1-Quote, Coco-Quote nicht ganz ausgenutzt. Wir haben kurze Laufzeiten, bessere Bonitäten, weil wir einfach von der Bewertung momentan nicht sonderlich begeistert sind.
Was würde Sie denn reizen, das Risiko ein bisschen hochzunehmen? Und wie nimmt man dann quasi in so einem Portfolio das Risiko hoch? Man geht in andere Kategorien rein, ne? Man geht dann eher in die Coco-Anleihen rein, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Kann ich mir das vorstellen? Wir bewegen uns auf der kompletten Kapitalstruktur von Banken. Das heißt, wir beginnen wirklich mit dem Senior-Bereich. Der Tier 2 ist dann danach und Coco ist wirklich ganz unten. Wir haben uns entschieden, eine defensive Strategie zu steuern. Das heißt, wir begrenzen unser Coco-Exposure auf max 30%. Und zusätzlich haben wir gesagt, wir machen kein Triple C. Mhm. Damit sind wir schon mal einiges defensiver als der ein oder andere Wettbewerber. Wenn wir mehr Risiken eingehen möchten, wäre es zum Beispiel die Möglichkeit, wieder diese Coco-Quote anzuheben auf die vollen 30%. Wir könnten langere Laufzeiten kaufen, wir könnten geringere Rückkaufwahrscheinlichkeiten mit reinnehmen und uns auch eher mal in der Peripherie bewegen, anstatt nur in Deutschland, Frankreich und vielleicht UK.
Verstehe. Wie sieht's mit anderen Ländern aus? Also diese Regulierung gilt ja für den kompletten Euroraum. Und gibt's da kleinere Emissionsstaaten, die Sie mit reinnehmen?
Ja, einer unserer USPs und wirklich unserer Nischen ist, dass wir auch gerne in die zweite Reihe gucken.
Ja.
Das kann unter anderem Banken und Versicherungen aus kleineren Ländern sein. Wir schauen hier sehr gerne nach Osteuropa, teilweise Rumänien, Polen, Slowakei, aber eben auch ins Baltikum. Und hier gibt es eben recht kleine, aber sehr solide Banken. Und das Schöne daran ist, dass sie dort schon auf Senior-Papiere die Renditen dort bekommen, wie sie zum Beispiel bei deutschen AT1 verdienen würden. Nicht ganz ohne Risiko, natürlich alles etwas kleiner emittiert, alles etwas illiquider, aber es geht ja um eine Beimischung und nicht um das komplette Portfolio.
Wenn Sie Ihren Fonds und Ihr Portfolio mal risikoseitig übersetzen auf normale Corporate Bonds, also wir wissen, auf der Renditeseite sind wir bei High-Yield-Anleihen. Wenn Sie es risikoseitig übersetzen, bei welchem Rating wären wir dann bei klassischen normalen Corporate Bonds, wenn Sie die gleiche Vola und den gleichen Value-at-Risk ansetzen?
Ja, also ich würde sagen, wir haben momentan eine Rendite von 5,3 bei dem Durchschnittsrating von BBB- und der Duration knapp unter 4.
Ja.
Da muss man sicherlich schon in den satten Doppel-B-Bereich bei Euro-Unternehmensanleihen, dass man sich auf jeden Fall im High-Yield unterwegs. Und auch dort wird sich dann wieder zeigen, dass dieses Segment trotzdem mehr Volatilität und Drawdowns produzieren würde.
Also kann man ja sozusagen auch bei der Konzentration auf eine Branche sagen, Bankenkrise, eine Irritation im Bankenbereich, auch bei Kreditbüchern, ich sag mal auch gerüchteweise, das half ja auch schon in der Vergangenheit, sorgen dafür für Schwankungen. Wie sehen Sie Fälle, in denen jetzt eine Commerzbank von einer italienischen Bank übernommen werden könnte und wie daraus dann auch der Ruf nach einem weißen Ritter aus Frankreich entstehen könnte? Das, ja, dieses Szenario ja nicht so von der Hand zu weisen ist, zeigt ja schon, dass die Commerzbank offiziell Goldman Sachs als Retter engagiert hat. Also es gibt dann Bankübernahmen oder es gibt da Bewegungen. Ist das ein Vorgang, der Unruhe in den Markt bringt? Oder sieht man das eigentlich sehr gelassen, weil sich die Bankkonzentration eigentlich nur positiv auf dieses regulatorische Umfeld auswirkt?
Ja, also ich glaube, die Grundvoraussetzung zur Konsolidierung ist einfach gegeben. Wir haben immer mehr Regulierung, wir haben immer mehr technische oder IT-Anforderungen an die Banken, was es schlichtweg schwerer macht, dass auch vielleicht kleinere Banken selbstständig operieren können. Die Commerzbank ist alles andere als klein. Wir finden es ehrlich gesagt schade, denn wir haben fundamental den Eindruck, dass die Commerzbank eigentlich auf einem ganz guten Weg ist, wieder selbstständig in die Gänge zu kommen. Das sieht eigentlich wieder ganz gut aus, sodass wir jetzt diesen Merger nicht zwingend brauchen können. Eine UniCredit hat immer den Beigeschmack einer italienischen Bank, ist aber auch tatsächlich ein sehr guter Emittent und eine sehr gute, solide Bank. Daher machen wir uns da wenig Sorgen, wenn es dazu käme. Schade wäre es trotzdem, weil es uns natürlich vom Markt wieder einen Emittenten wegnimmt, wo wir eigentlich immer gerne investiert haben.
Dann wäre zu erwarten, dass die Commerzbank auch zu einer GmbH wird.
Gut möglich, ja.
Spekulieren wir nicht, dürfen Sie auch nicht, aber trotzdem ein wichtiges Feld. Was gibt es denn für andere Gewitterszenarien, in denen vielleicht nicht der Bankensektor an sich ins Wanken kommt, aber vielleicht durch Seiteneffekte Irritationen erlebt? Wir haben die Inflation gesehen, wir haben geopolitische Krisen gesehen, wir haben gesehen, dass Staatsschuldenkrisen bestanden haben und über das Anwachsen der amerikanischen Staatsschulden haben wir schon gesprochen. Das ist ein anderer Kontinent, ein anderer Währungsraum. Aber dennoch hat er ja irgendwo schon seinen Connex zum europäischen Bankenmarkt, also der Dollarraum und der dortige Bankenmarkt. Sind wir da vielleicht zu leichtgläubig oder monitoren Sie das aktiv?
Ich glaube, man schaut immer wieder auf das US-Schuldenszenario. Man sieht die Haushalte, die nach und nach verhandelt werden müssen und immer neue Neuverschuldung. Gut ist es nicht. Aber wenn es doch einer schafft, dann doch die USA. Das muss man halt wirklich sagen. Es ist ein Thema, es ist auch in Europa ein Thema, aber wird momentan am Markt nicht gespielt. Und auch in Italien hat sich ja im Schuldenstand nicht wirklich viel getan. Und dennoch ist es aktuell kein Thema. Mhm. Und man hört auch am Markt hin und wieder, dass jetzt die höheren Zinsen doch eigentlich schlecht sein müssten für die Staaten, die ohnehin eine hohe Verschuldung haben. Damit vergisst man aber schlichtweg, dass diese Staaten sich über viele, viele Jahre auch wirklich jetzt sehr günstig und langfristig finanzieren konnten. Und dass es vielleicht jetzt schon so ist, dass der durchschnittliche Coupon zwar ansteigt, aber das vielleicht nur marginal. Wo wir uns wirklich mehr Sorgen machen würden, wenn, ja, out of the blue wirklich die starke Rezession kommt. Das ist momentan zwar nicht abzusehen, aber man kann davon ausgehen, dass sich das natürlich dann auch in den Bankbilanzen und den Kreditbüchern wieder deutlich widerspiegeln würde. Der Markt preist das aktuell überhaupt nicht. Das wäre sicherlich ein Risiko. Und auch auf der anderen Seite, momentan ist es vielleicht um Taiwan drumherum relativ ruhig, aber das wäre natürlich auch noch so ein Szenario, was man genau betrachten müsste. Das würde auch ziemlich schnell, allerdings in allen Asset-Klassen, für Volatilität sorgen.
Absolut, weil das ja wiederum starke konjunkturelle Implikationen hätte, mit Lieferketten und so weiter. Ja, genau. Herr Bettinger, soweit schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir wissen jetzt um den Baustein, den Sie managen, wir wissen um seine Rolle, wir wissen, wo wir ihn gut einsetzen können. Jetzt will ich mal mit Ihnen in Ihren Maschinenraum gehen und Sie haben die ganze Zeit sozusagen Ihre Messinstrumente und Ihre Seismographen beschrieben. Aber wenn ich Sie schon hier habe und wir haben so richtige, ich benutze jetzt das Bild, dass man sich vielleicht als Zuhörer auch so ein bisschen macht, den Maschinenraum Portfolio Manager mit ölverschmierten Händen, der sich in diese Themen reinkniet und mit Zahlen arbeitet. Haben Sie für uns eine Lieblingskennzahl, die Sie uns ein bisschen aus Ihrer Perspektive erläutern möchten? Eine Kennzahl, die Ihnen wichtig ist, die nicht jeden Tag diskutiert wird und die uns vielleicht, wenn wir Sie jetzt dank Ihrer Erklärung ein bisschen besser verstehen, auch hilft, Ihren Markt und Ihre Welt ein bisschen besser zu verstehen?
Ja, sehr gerne. Ich hätte da tatsächlich eine etwas exotischere Kennzahl von AT1 Coco Anleihen mitgebracht, nämlich den Reset-Spread. Und das wird vielen Leuten sicherlich erstmal nicht sagen.
Richtig, mir auch nicht.
Es ist aber im Endeffekt der Risikoaufschlag, der bei Emission einer AT1-Anleihe festgelegt wird. Und der sagt nachher, falls die Anleihe nicht zurückgekauft werden sollte zum ersten Calltermin, wo der neue Coupon fixiert wird. Und diese Kennzahl sagt eben etwas daraus aus, wie wahrscheinlich es sein könnte, ob eine Bank, ob eine Versicherung wirklich diese Anleihe aus dem Markt nimmt oder nicht. Wenn man sich vorsichtig positionieren möchte, sucht man sich natürlich hohe Reset-Spreads aus. Warum? Es macht für den Emittenten nachher einfach es sehr teuer, nicht wieder an den Markt zu kommen und das Ganze zu refinanzieren. Hängt natürlich aber auch immer vom Marktumfeld ab. Ist diese Zahl niedrig? Ist das Risiko schon etwas höher, dass vielleicht der Emittent, die Bank, sagt, nee, ich kann so günstig am Markt bleiben mit niedrigen Coupon, ich lasse die Anleihe ausstehen. Und damit ist dann die Rückkaufwahrscheinlichkeit geringer.
Dann ist aber im Fall des hohen Spreads die Bank eigentlich handelt irrational und gegen ihre Interessen, wenn sie die Anleihe trotzdem nicht callt. Richtig?
Ja.
Und wenn das passiert, dann machen sie sich als Portfolio-Manager auch Sorgen um das Haus. Weil ja irgendeine rationale Entscheidung, die sie erwartet haben und die auch schon durch diesen Spread indiziert wird, nicht getroffen wird.
Ja.
Was machen sie dann? Sie sprechen mit denen und fragen, Leute, warum? Was ist los?
Ja, es kann ja einige verschiedene Gründe haben, warum sich eine Bank in diesem Umfeld so entscheidet. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, bei AT1-Anleihen ist es nicht gegeben, dass immer auf den ersten Termin gecallt wird. Das gibt es vielleicht eher im Tier-2-Segment. Im AT1 sind viele Banken einfach ökonomisch unterwegs. Und wenn es keinen Sinn macht, macht es keinen Sinn. Es gibt einzelne Banken wie eine Santander, die da sehr explizit und outspoken ist, die sagt, wir callen nur, wenn es für uns wirklich Sinn macht. Bei anderen Banken hat man den Eindruck, man möchte auch so ein bisschen noch die Investoren berücksichtigen. Da mag es was anderes sein, aber man muss es dann wirklich immer mit dem aktuellen Spread am Markt vergleichen, macht es denn wirklich Sinn für die Bank oder nicht? Und es sollte dann auch wirklich im Kurs der Anleihe berücksichtigt sein, handelt sie bei Par, bei 100 oder drüber oder ist sie mit deutlichem Abschlag, dann sollte ich vielleicht schon mal etwas vorsichtiger werden.
Okay. Das heißt, da wir das Thema ja nicht anfassen, können wir das gar nicht so richtig auf unsere normale Anleihenbetrachtung übertragen. Aber es hilft nochmal zu verstehen, wie die Rationalität hinter Ihren Anlageentscheidungen und hinter der Entscheidung der Bank aussieht, die Ihre Anleihen dann callen oder eben nicht. Prima. Lieber Bettinger, vielen, vielen Dank für diesen Rundumgang in Ihrem Maschinenraum. Auch durch ein Segment, das... glaube ich, nur von ganz wenigen professionell gehandhabt wird und von mehr als nur den ganz wenigen angefasst wird. Aber ich habe meine Sorgen kundgetan und ich bin froh, heute sehr viel über das Segment gelernt zu haben und vielleicht meine Skepsis über den Bankensektor auch etwas gesunken ist. Und das gucken wir uns in Zukunft genau an. Vielen Dank für den heutigen Besuch bei uns hier am Podcast-Tisch und Ihnen weiterhin gutes Händchen für Ihre Fonds.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke sehr.